Das ist der Podcast von Arbeit und Arbeitsrecht, dem Personalmagazin für Arbeitgeber. Mein Name ist Andreas Krabel und ich bin der Chefredakteur der AUA. In der Reihe Kurz gefragt sprechen wir regelmäßig mit Dr. Jan Tibor Lellay. Er ist Fachanwalt für Arbeitsrecht und Partner bei Buse in Frankfurt.
Impulse direkt aus der Praxis. Kerstin Plack, Referenzleiterin der BDA, spricht beim 21. Kongress Arbeitsrecht am 15. April über die Mobilisierung von Arbeitskräften, Pflege und Familienpflege, Elternzeit und die Beschäftigung Älterer. Sie möchten diesen und weitere spannende Vorträge nicht verpassen? Melden Sie sich noch heute an unter kongress-arbeitsrecht.de. Weitere Infos in den Shownotes.
Herzlich willkommen, lieber Dr. Lellay, zu einer neuen Folge Kurz gefragt. Heute mit dem Thema Rückzahlung von Fortbildungskosten. Letztlich ein Klassiker-Thema. Die Rückzahlungsklauseln finden sich in vielen Arbeitsverträgen und die Erstattung von Fortbildungskosten sorgt naturgemäß regelmäßig für Streit vor den Arbeitsgerichten. Und was alles schiefgehen kann und wie richtig formuliert wird, das wollen wir heute besprechen anhand eines aktuellen Falls des BAG. Lieber Herr Dr. Lellay, zunächst einmal, welcher Sachverhalt lag denn unserer Entscheidung zugrunde? Das ist das BAG-Urteil vom 21.10.2025.
Es war wieder mal ein Klassiker, wie Sie es schon zu Recht auch gesagt haben, Herr Krabbel. Ich muss ganz offen sagen, diese Problematik oder dieses Ärgernis, hätte ich jetzt fast auch gesagt, der Rückzahlungsvereinbarung bei Fortbildung im Arbeitsverhältnis begleitet mich seit dem Beginn meiner beruflichen Tätigkeit. Und das Ganze ist immer die große Überschrift gewesen. Es gibt keine guten Nachrichten für Arbeitgeber. Manchmal frage ich mich, warum Unternehmen das überhaupt noch machen. Ja, weil es gibt ja kaum eine Entscheidung, die man zumindest da mal ein bisschen prominenter liest, wo das Unternehmen Recht bekommen würde. Und so war das in diesem Sachverhalt auch wieder. Da ging es um eine Altenpflegerin, die absolvierte eine Fortbildung, eine teure Fortbildung auf Kosten ihrer Arbeitgeberin. Arbeitgeberin, wie das in diesen Situationen häufig ja so ist, möchte die Altenpflegerin binden nach dem Abschluss der Fortbildung, möchte also natürlich sagen, wir möchten gerne, dass du diese neuen Tätigkeiten und Kenntnisse hier bei uns dann auch in den Betrieb einbringst. Und die sah das dann aber nicht ein, kündigte und wurde von der Arbeitgeberin verklagt auf die Rückzahlung von Fortbildungskosten ca. 15.000 Euro. Und diesen Prozess hat die Arbeitgeberin verloren. Das heißt also, die Altenpflegerin, diese ehemalige Mitarbeiterin, durfte die Fortbildung machen auf Kosten der Arbeitgeberin. Und die Arbeitgeberin durfte, obwohl die Mitarbeiterin ausgeschieden war, das Geld nicht zurückfordern.
Ja, da haben Sie es schon angedeutet. Wie hat denn das BAG entschieden bzw. begründet? Und spannende Frage, warum scheitern Arbeitgeber immer wieder mit dem Versuch, sich diese Kosten erstatten zu lassen?
Ja, die Begründung ist fast, kann man auch sagen, wieder wie das Wiederholen der, also man muss auch, fairerweise müsste man sagen, es hat sich schon ein bisschen der Schwerpunkt verschoben. Vor einigen Jahren war ja der Schwerpunkt immer auf der Dauer, nicht? Da ging es also immer darum, ist die Dauer angemessen? Da wurden diese Klauseln dann kritisiert, weil gesagt wurde, naja, ihr bindet die Leute zu lange. Das kann ich auch verstehen. Da muss es ja auch sicherlich ein faires Verhältnis geben. Mittlerweile verlagert sich die Diskussion, und so war das in diesem Fall aber hier auch, in die Formulierung der einzelnen Gründe, warum denn nun gekündigt werden durfte, beziehungsweise warum denn die Klausel unwirksam war. Und hier war der Wortlaut der Klausel aus von der Arbeitnehmerin zu vertretenden Gründen. Und das hat das BAG als mehrdeutig angesehen und damit die ganze Klausel gekippt. Ich meine, das kann man alles wunderbar begründen, sicherlich. Und das BAG ist ja mit Top-Juristen besetzt, wie wir wissen. Und das machen die dann auch. Aber im Ergebnis ist das schon ärgerlich, muss man ganz offen sagen.
Ja, dann ist spannend zu sehen, was Sie den Mandanten eigentlich raten. Also wie sollte eine Rückzahlungsvereinbarung dann formuliert werden? Eher individuell, ist das überhaupt praxistauglich, vielleicht in kleinen Betrieben oder eben als AGB, und ist genau das dann wiederum das Problem?
Ja, es ist in der Tat möglich, und Sie haben das Stichwort, Herr Krabbel, auch absolut zu Recht schon gesagt. Ich habe das mal vor vielen Jahren erlebt in einem kleinen Handwerksbetrieb. Da ist eine Klausel, eine Fortbildungsklausel tatsächlich formuliert worden von dem Unternehmen und dann auch gerichtlich überprüft worden. Und das Gericht hat die Klausel durchgewunken. Warum aber? Weil das Gericht gesagt hat, das hier ist gar keine AGB mehr. Es ist keine vorgegebene Vertragsformulierung. Und warum? Weil da der Mitarbeiter, und das ist wirklich genauso geschehen, wie ich es jetzt sage, der Mitarbeiter selber handschriftlich die Klausel geschrieben hatte. Ja, und da hat das Arbeitsgericht dann gesagt, das ist keine AGB mehr, und dementsprechend wenden wir auch diesen strengen Prüfungsmaßstab nicht an. Und daran kann man aber auch schon sehen, wie Sie ja ganz richtig, Herr Krabbel, gesagt haben, dass es in spätestens mittelgroßen Betrieben keine praxistaugliche Lösung mehr sein kann, weil da natürlich die Klauseln vorgegeben werden, die werden vorformuliert, die werden zum Beispiel auch von solchen Leuten wie mir ja vorformuliert, also von der Rechtsberatung, und damit sind das immer AGB. Wenn man die Möglichkeit hat, diese Klauseln individuell und wirklich auf den Einzelfall bezogen zu formulieren, das ist sehr aufwendig in der Praxis, aber dann hat man natürlich einen großen Stein im Brett, weil man ja nie in eine AGB-Kontrolle kommt seitens der Gerichte.
Ja, jetzt haben Sie es schon vorweggenommen. Sie sehen das als sehr aufwendig an, aber ich bohre trotzdem noch mal rein. Vielleicht, also wäre es eine Möglichkeit, vor der Geschäftsleitung aus gesehen, einen gewissen Rahmen vorzugeben und dann den Führungskräften das an die Hand zu geben und zu sagen, handel doch mal mit deinem Mitarbeiter in diesem Rahmen etwas aus und überschreiten wir dann schon die Schwelle zum Individuellen oder wäre das dann auch unter Umständen noch als AGB anzusehen?
Ja, ich könnte mir eben vorstellen, dass das ein Weg ist in die Richtung, die Kontrollfrage, die die Gerichte ja immer stellen, wann ist es denn keine AGB mehr? Da sagen die ja, und das kann man ja auch nachvollziehen, wenn es eine Individualabrede ist, und wann ist es eine Individualabrede, wenn wirklich jeder Teil der Klausel zur Verhandlung steht. Das heißt also, jeder Teil der Klausel muss verhandelt werden und muss prinzipiell, wie die Gerichte dann immer sagen, zur Disposition stehen. Das heißt, die Arbeitgeberin natürlich sowieso nicht bei den wichtigen inhaltlichen Bestandteilen, wie zum Beispiel der Höhe der Vorzahlung oder die Höhe der Rückzahlung oder die Länge der Bindung, da ja sowieso nicht. Aber auch in anderen Bereichen müsste das komplett zur Disposition stehen. Und da stellt sich dann in der Praxis immer die Frage, wie weit kann überhaupt ein solcher Rahmen denn dann gesetzt werden? Das ist meiner Meinung nach theoretisch denkbar, aber wie gesagt, in der Praxis ganz, ganz schwer nur umzusetzen.
Gut, dann schwenken wir wieder zurück. Was sollte denn konkret in der Klausel stehen?
Ja, da ist es eben ganz abstrakt. Und das wissen eben auch viele, was da so abstrakt drinstehen soll. Es wird nämlich immer wiederholt und absolut zu Recht, die wirksame Klausel, die muss sein, zwei Dinge, klar und transparent. Und die muss dann eben folgende Punkte regeln. Also einmal muss gesagt werden, welche Kosten sind denn da angefallen? Welche Kosten müssen denn zurückgezahlt werden? Das sind typischerweise dann die Lehrgangskosten, könnten aber auch Gehaltskosten sein, nicht? Wenn dann eine Freistellung unter Vorzahlung des Entgelts vorgenommen worden ist, dann muss die Bindungsdauer geregelt werden, also wie lange wird der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin denn gebunden, wenn sie die Fortbildung absolviert auf Kosten des Unternehmens, und dann muss es eine Rückzahlungsgründe geben, und dann muss es eine Minderung der Rückzahlungssumme pro Rata eben geben mit der fortschreitenden Betriebstreue. Das sind so die klassischen und auch wichtigen inhaltlichen Bestandteile, aber wohlgemerkt, damit ist man leider immer noch nicht dort bei der rechtssicheren Klausel, weil das erstmal nur ganz, ganz abstrakt beschreibt, was überhaupt drinstehen soll.
Ja, und das zeigt letztlich ja auch das Problem, was wir gerade besprochen haben, der individuellen Abrede. Gehen wir mal weiter mit der Klausel. Welche Fristen bzw. Bindungsdauern sind denn zulässig?
Das ist eben interessant, und hier hat sich meiner Meinung nach die Vertragspraxis auch positiv weiterentwickelt, ist also auf die Rechtsprechung auch eingegangen, hat das also aufgenommen. Die Kritik der Rechtsprechung vor Jahren war, das hatte ich ja gerade schon mal gesagt, so einer der Hauptbestandteile der Kritik der Rechtsprechung. Mittlerweile ist es in den Vertragsbestandteilen oder den Vorlagen, die es da ja auch zu gibt, enthalten. Die Rechtsprechung wird da also reflektiert, und da wird man nach Staffel gearbeitet. Da wird ausgegangen von einem Monat Fortbildung, also Fortbildungsdauer von bis zu einem Monat, wird man sagen können, immer so circa 6 Monate Bindung, bei einer Fortbildungsdauer von bis zu 2 Monaten, 1 Jahr Bindung, und von 3 bis 4 Monaten maximale 2 Jahre Bindung. Das heißt, das gilt so hoch, abhängig von der Dauer der Fortbildung.
Wann sehen denn die Gerichte eine Rückzahlungsvereinbarung oder eben eine Rückzahlungsklausel als nicht zulässig an? Also welchen Sachverhalt könnte man sich da vorstellen?
Ja, grundsätzlich sagen die Gerichte ja auch mit diesem Totschlagsargument aus der AGB-Kontrolle immer, wenn sie unangemessen benachteiligt. Ich würde aber erst mal etwas noch mal vor die Klammer ziehen, was nämlich davor auch immer zu prüfen ist, und das ist aus meiner Sicht auch völlig eingängig, auch zu Recht von den Gerichten gesagt. Die sagen nämlich auch, grundsätzlich kann ich ja immer nur dann zurückzahlen, wenn ich überhaupt, oder eine Rückzahlung verlangen als Unternehmen, wenn ich überhaupt eine sogenannte Marktwertsteigerung damit habe. Ja, das heißt also, wenn ich eine Fortbildung absolviere auf Kosten des Unternehmens, die meinen Marktwert objektiv steigert, auch außerhalb des Unternehmens. Das muss immer der Fall sein, und das ist auch, kann man auch unter dieses Unangemessene fassen, aber ist auch ein ganz wesentlicher und aus meiner Sicht auch zu Recht betonter Aspekt dieser ganzen Sache. Und dann wird das unangemessen, dieses Tatbestandsmerkmal, unangemessen, AGB-Kontrolle natürlich noch weiter runtergebrochen. Dann sind die Klassiker eben die fehlende Kostentransparenz, die fehlende ratierliche Minderung, wir hatten es gerade schon gesagt, eine Rückzahlungspflicht bei betriebsbedingter Kündigung durch den Arbeitgeber und das war jetzt der Fall des BAG, Rückzahlungspflicht auch aus unverschuldeten Gründen, zum Beispiel Krankheit oder dergleichen. Das sind alles die Klassiker der unangemessenen Benachteiligung und damit der Unwirksamkeit von solchen Rückzahlungsvereinbarungen.
Ja, die Steigerung des Marktwerts haben Sie angesprochen, das finde ich wahnsinnig spannend. Da wäre ich vor allem gespannt auf den Beweisantritt vor Gericht, denn das kommt ja dann aus einer Ecke, aus der man es nicht vermuten würde. Kleiner Schwenk wiederum, kann denn der Arbeitgeber Gratifikation oder sonstige Belohnungen bei einer Kündigung zurückfordern? Also da sind wir in einem etwas anderen Bereich. Wie sollte man hier rechtssicher bei einer Auszahlung formulieren?
Ja, das ist ein etwas anderer Bereich, aber trotzdem natürlich ein verwandter Bereich, ne, weil es ja auch um Geldzahlungen geht, die erstmal nicht direkt zumindest mit der Arbeitsleistung was zu tun haben. Und das ist ja dann auch häufig der Einstiegspunkt. Gratifikationen kann ich grundsätzlich immer dann zurückfordern, wenn sie eben nicht nur oder nicht überwiegend mit der Arbeitsleistung zu tun hat. Ich kann also nie zurückfordern das Entgelt, was ich zahle für die Arbeitsleistung. Das geht ja nicht. Das wäre ja auch widersinnig bei einem Vertrag, der ja beruht auf Arbeitsleistung gegen Entgelt, gegen Bezahlung. Also bei so etwas wie Betriebstreue, wenn ich die honorieren möchte, dann kann ich zurückzahlen oder zurückzahlen lassen. Und da sind ja dann auch Bindungsfristen immer wieder in der Rechtsprechung diskutiert worden. Manchmal wird da sowas von einem Monatsgehalt gesprochen, wo man bis zu einem Jahr Bindungswirkung zulassen möchte und so weiter und so weiter. Und das ist sicherlich auch in der Rechtsprechung abgesichert oder abgesegnet. Wichtig eben immer da, dass ich sage, diese Gratifikationen, die dürfen sich nie darstellen als ein Arbeitsentgelt, weil das darf ich nicht zurückfordern.
Ja, wie hat denn die Rechtsprechung, insbesondere die Instanzgerichte zu dem Thema in der Vergangenheit entschieden? Sie hatten ja schon angedeutet, dass es da sehr viel lehrbuchartige, schöne Ausführungen gibt und das schließt sich zwangslogisch irgendwie die Frage an, kann man da einmal die KI zu Rate ziehen und sich das Ganze zusammenfassen lassen?
Ja, ich denke, das kann man auf jeden Fall, weil es ja auch da natürlich gut gemachte Vorlagen gibt und die entsprechenden Tools, die auch in den Personalabteilungen ja mittlerweile natürlich auch genutzt werden, das weiß ich auch, die haben solche Klauseln auch im Petto und die stellen es auch zur Verfügung. Was es nicht mehr gibt, und das ist einfach die AGB-Kontrolle, weil das dann nach der AGB-Kontrolle, die ja mittlerweile seit über 20 Jahren ja Standard ist, aber früher waren die Gerichte in dem Sinne noch ein bisschen, sag ich mal, arbeitgeberfreundlicher, weil sie gesagt haben, ich reduziere dir das nur, nicht? Ich kann das also auf ein zulässiges Maß reduzieren, zum Beispiel bei der Bindungsdauer, ne? Da konnte ich dann als Gericht noch sagen, naja gut, also eure Bindung, die ihr vorgesehen habt, ich sage jetzt als Beispiel mal 3 Jahre, die ist zu lang, aber 2 Jahre geht oder 1,5 Jahre geht. Das ist ja alles nicht mehr zulässig, seitdem das AGB-mäßig kontrolliert wird, weil es da ja keine geltungserhaltende Reduktion mehr gibt. Die Klauseln also immer entweder komplett wirksam oder komplett unwirksam. Und mittlerweile denke ich aber, es ist auch doch schon so, dass die Klausel, die Tools, die KI-Tools das verarbeiten. Ich bin mir ganz sicher, dass diese neue BAG-Entscheidung da auch Eingang finden wird. Und dann wird dieser Wettlauf eben weitergehen, nicht? Zwischen den Klauselgestaltern und den Klauselüberprüfern. Mal hat der eine die Nase vorne und mal der andere.
Ja, und wem das Ganze zu kompliziert ist, der hat vielleicht auch andere Möglichkeiten und Sie hatten es ja auch schon so ein bisschen oder Sie haben sich positioniert als eher kritisch, dass das ein bisschen ein schwieriges Feld ist. Gibt es denn Alternativen zu Rückzahlungsvereinbarungen? Oder wie kann man da noch vorgehen?
Richtig, die gibt es aus meiner Sicht. Man muss dann einfach nur ein bisschen, wie man manchmal ja so sagt, thinking out of the box oder um die Ecke denken. Man muss sich ein bisschen dann vielleicht lösen von diesem Wechselverhältnis zwischen der Fortbildung und der Rückzahlung. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, was ist denn das, was ich erreichen will? Ich möchte ja erreichen als Unternehmen, dass ich qualifizierte Arbeitnehmer, qualifizierte Kolleginnen und Kollegen im Betrieb halte. Und da gibt es auch noch andere Mittel. Da gibt es auch Mittel, die gar nicht in dieses Feuer geraten, in dem die Rückzahlungsvereinbarungen sich ja offensichtlich befinden. Ich kann ja zum Beispiel auch betriebstreu belohnen durch Karriereperspektiven, durch verbindliche Karriereperspektiven, wenn ich bestimmte Qualifikationen erreiche. Ich kann ja sagen, damit ist zum Beispiel eine Beförderung verbunden mit entsprechenden Entgelterhöhungen oder sonstigen neuen Gehaltsbestandteilen, Benefits. Das heißt, ich löse mich ein wenig von diesem ständigen Hin und Her zwischen der Rückzahlungsklausel und der gerichtlichen Überprüfung und ziehe das Ganze mit dem gleichen Ergebnis, aber auf eine andere Ebene, habe vielleicht auch andere Motivationsfaktoren da drin. Und das kann aus meiner Sicht eben ein sehr, sehr guter alternativer Ansatz sein, der aber trotzdem das gleiche Ergebnis erreicht und auch noch als Motivator dient.
Ja, wunderbar. Das ist ein sehr schönes Schlusswort und haben vielleicht immer noch nicht alle auf dem Schirm. Herzlichen Dank für diese Folge, lieber Dr. Leller. Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, bis dahin.
Dankeschön, tschüss.
Jetzt exklusiv für unsere Podcast-Hörer. Die AUA-Redaktion hat Ihnen in einem Whitepaper Musterformulierungen zur Mitarbeiterbindung zusammengestellt. Vom Thema Tiere im Betrieb bis hin zum Desk-Sharing. Laden Sie jetzt unsere Formulierungsvorschläge und Musterbetriebsvereinbarungen auf www.aua-online.de/musterformulare kostenlos herunter oder klicken Sie in die Shownotes.